Herzlich willkommen, lieber Markus. Herzlich willkommen, liebe Markusinen. Herzlich willkommen, liebe Markusengs. Zu einer neuen Folge des B-Lobby Podcast live aus Ankara. Natürlich sind wir nicht wirklich in Ankara, aber wenn Deutsch-Türken aus Deutschland in der Türkei einfach wählen können und damit die komplette politische Richtung eines Landes bestimmen können, dann können wir auch einen Podcast in der Türkei machen, ohne in der Türkei zu sein. Und mit diesen Worten grüße ich meine Co-Moderatorin, den guten alten Wladimir Mark.
Ich werde darauf nicht antworten.
Du hast gerade darauf geantwortet. Und den guten alten, mir fällt kein anderer Despot ein, Jannis.
Ja. Nein. Ich schließe mich da Marc an.
Du schließt mich da an. Sehr gut. Wie man aus meinem absolut nicht bescheuerten Intro vielleicht schon mitbekommen hat, reden wir heute über die Wahl in der Türkei. Die Ergebnisse sind Stand heute bei uns da. Erdogan ist wiedergewählt worden, aber dazu später mehr. Jannis möchte über ein E-Welt-Thema reden, in dem es darum geht, dass E-Autos gegenläufig zur Inflation laufen und damit gerade günstiger werden. Und anschließend reden wir über die weltbewegenden News, wie immer sehr weltbewegend. Und danach geht es noch um die Zahl des Monats, die ich diesmal auch tatsächlich schon vor Beginn der Podcastaufnahme drinne stehen habe und nicht wie beim letzten Mal live während der Podcastaufnahme noch ausgedacht habe.
Und eigentlich und müsste Marc jetzt genau dafür einen Applaus einfügen.
Ja, genau.
Yay.
Und während es jetzt gemacht. Diese Produktionsnotizen in den Podcast geschafft haben, reden wir über die Türkei. Erdogan ist wiedergewählt worden. Nach der Stichwahl tatsächlich vor ein paar Wochen, ja, keine große Überraschung, da war ja schon absehbar, dass er es wird. Allerdings mit den Vorab-Umfrageergebnissen, wo er seinem Kontrahenten, ich versuche gar nicht erst die Namen auszusprechen. Höhere Chancen eingeräumt worden. Vielleicht doch etwas überraschend. Ja. Die Geschichte mit Erdogan und der Türkei ist ja eine ganz interessante. Ursprünglich hat es ja bei Erdogan mal damit angefangen, dass er die Hoffnung des Westens war, also der Westnation, eine demokratische und dem Westen zugeneigte Nation aus der Türkei zu machen, die ja zugehendermaßen auch Ewigkeiten von Unruhen und ja, nicht ganz demokratischen Zeiten gestrickt war. Das hat sich jetzt ja alles ein wenig geändert.
Genau, also ich weiß auch gar nicht, wo wir da anfangen wollen. Ob wir von vorne anfangen, von hinten anfangen, was man so als Kontext braucht. Also, ich glaube, wichtig ist als Kontext zu wissen, Erdogan ist seit 20 Jahren Präsident der Türkei. Seit ungefähr 20 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und er hat dem Land erst sehr viel geholfen.
Er hat sehr viele Reformen am Anfang auch durchgesetzt.
Genau, wenn man mit Erdogan-Anhängern spricht, dann wird man nach, ich sage mal, spätestens 30 Sekunden das Wort Krankenhaus hören. Und er hat die Türkei ein bisschen näher an den Westen gebracht, indem er unter anderem Krankenhäuser gebaut hat und ein bisschen den Wohlstand, besonders für die Mittelschicht, stark erhöht hat in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft. Aber die interessieren uns gerade nicht, denn wir reden jetzt von den letzten Jahren und was da ein bisschen passiert ist. Und da ist es so ein bisschen abwärts gegangen. Der geneigte Leser, der natürlich den Podcast, ich weiß nicht, wo hört ihr den, auf dem Klo, während der Oper, Auto oder so.
Während ihr die Farbe des Toilettenpapiers begutachtet? Also auf der Toilette, nicht in der Oper.
Nein, dann hört man den Morris Toilettenpapier-Podcast.
Der soll übrigens saumäßig interessant sein. Morris diskutiert darin über die Farbe von Toilettenpapier.
Mhm. Ich habe gehört, weiß zwar wieder ins sein. Aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Der geneigte Leser kann mal im Hintergrund auf Google Lira eingeben und schauen, wie so die türkische Lira im Vergleich zum Euro aussieht. Und das sieht man so in den letzten Jahren, besonders so ab 2007, 2008. Okay, da war Finanzkrise, könnte man sagen. Aber auch vor allem in den letzten 4, 5 Jahren ist die Lira deutlich abgestürzt.
Ja, genau. Und zuletzt ihren Tiefstand hatte sie tatsächlich erreicht, als das Ergebnis der Präsidentschaftswahl letztendlich bekannt gegeben werden konnte. Mit 0,046 Euro pro türkischer Lira. Jetzt muss man sagen, beim Dollar ist es noch ein bisschen deutlicher, weil der Dollar zu dem Zeitpunkt auch dann stark war. Aber ich war gerade ein Mensch und habe es in meinem Google eingegeben und entsprechend natürlich den Euro bekommen und nicht den Dollar. Aber ja, die türkische Lira war auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Zeitrechnung. Wie nennt man das? Seit Beginn der Aufzeichnungen.
Seit Beginn der Lira.
Was hat denn davor für eine Währung?
Ja.
Das klären wir in unserem anderen Podcast, dem türkischen Währungspodcast. Aber ja, man zeigt sich, die Wirtschaft ist offensichtlich nicht ganz so zufrieden mit den Ergebnissen. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft davon ausgeht, dass turbulente Zeiten bevorstehen, weil die Wirtschaft mag Konstanz oder zumindest einen Präsidenten, der die Wirtschaft unterstützt. Wichtig ist aber auch Konstanz und Sicherheit. Zeigt sich auch damals bei der Wahl von Trump zum Präsidenten. Da ist der dort auch eingekracht. Und das, obwohl die Republikaner ja traditionell den Unternehmen zugeneigt sind. Aber Trump war damals halt nicht dafür bekannt, Sicherheit und Konstanz zu geben.
Nee.
Genau. Ja, also stellen wir fest, die Wirtschaft ist ein wenig unzufrieden damit. Aber wir reden jetzt gerade schon wieder über das Jetzt. Ich würde zumindest gerne mal ein wenig detaillierter über die letzte Präsidentschaftszeit von Erdogan reden. Und ja, ein paar klassische Dinge, die feststehen, sind die Hass und die Unterdrückung von pro-kurdischen Parteien, also durch Erdogan und allgemein durch die Türkei, die sich ja insoweit sogar derart ausgezeichnet hat, dass die Türkei eine Zeit lang den Beitritt oder immer noch den Beitritt von Schweden zur Finnland. NATO blockiert? Finnland zur NATO blockiert, danke. Weil Finnland anscheinend nicht die Ausweisung von pro-kurdischen, ja, aus Sicht der Türkei Terroristen vorgenommen hat.
Ja, es beginnt nicht nur oder endet nicht nur bei der Politik, auch im Bereich Medien und Journalismus ist die Türkei nicht ganz so gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber im Fall Deniz Yücel, genau, ja. Der ja jetzt in Deutschland ist, aber davor, ich habe 290 Tage in türkischer Haft. Und ja, warum türkische Haft? Terrorpropaganda wurde ihm zumindest vorgeworfen. Immer weil gut. Er einfach als Journalist seinen Job gemacht hat und aufgedeckt hat, was die Regierung so macht. Genau. Also der ist dann auch von der Türkei geflohen. Es gibt noch viele andere, die von der Türkei geflohen sind. Zum Beispiel Dündar. Ich weiß jetzt nicht, wie der mit Vornamen heißt, aber der auch. Und ja, die Türkei hat ein wahnsinniges Medienproblem. Denn die Journalisten, die nicht im Sinne Erdogans berichten, die werden verfolgt, die werden eingesperrt, teilweise ein bisschen gefoltert noch. Und den Rest, den gehört Erdogan. Heißt, er kontrolliert praktisch einen Großteil aller Medien.
Und wie frei kann eine Wahl sein, auch wenn die Wahl letztendlich selbst unter demokratischen Bedingungen durchgeführt wurde, wenn vor der Wahl die ganzen Parteien nicht die gleichen Bedingungen haben? Wenn zum Beispiel überall im Fernsehen und in allen Zeitungen nur heißt, Erdogan ist klasse und die Gegner von Erdogan sind der letzte Rotz, wie stark beeinflusst das dann die politische Willensbildung?
Ja, und da habe ich auch so eine Frage an euch vorbereitet. Und zwar zum Thema Wahlmanipulation oder ja, Wahlfälschung und so weiter. Stand heute gehen wir jetzt nicht davon aus, dass es großflächig Wahlmanipulation gegeben hat. Das heißt, vielleicht da mal ein bisschen was hin und her, aber nichts, was irgendwie das Ergebnis ändern würde oder ansonsten weitreichende Konsequenzen hätte.
Nicht so wie in Brasilien.
Ja, könnte sich ändern noch, wenn irgendwie Neues bekannt wird, aber wir gehen einfach mal gerade nicht davon aus. Würdet ihr trotzdem sagen, dass es eine Art Wahlfälschung von Erdogan war, so wie er eben die letzten Jahre sich so sein Land zu Recht diktatorisiert hat?
Ich würde nicht den Begriff
Wahlfälschung.
Nein, es ist keine Wahlfälschung, aber es entspricht auch nicht den Maßgaben einer freien und demokratischen Wahl.
Richtig.
Okay, würde man dann sagen? Denn also für mich, ich muss sagen, das ist Wahlfälschung.
Nein, eine Wahlfälschung, das funktioniert ja nicht, weil der Begriff der Wahlfälschung ist ja definiert. Ich bin mir sicher, du hast dir die Definition von Wahlfälschung auch angeguckt, bevor du sowas behauptet hast. Oder bevor
natürlich du nicht.
Wunderbar.
Ja, also aus dem ersten Stegreif würde ich mir jetzt vorstellen, Wahlfälschung ist das Fälschen von Stimmen.
Die Wahlfälschung an sich ist das bewusste Manipulieren einer Wahl entgegen demokratischer Prinzipien. Also geht man davon aus, dass die Wahl an sich manipuliert werden muss. Die Frage ist,
dass die Stimmen der Gegner weniger oder nicht so oft gewertet werden wie die Stimmen des. Ich möchte jetzt nicht Führers sagen.
Ja, also zum Beispiel, das ist ja jetzt die Diskussionsfrage auch. Ist es eine Wahlfälschung, wenn im Voraus einfach nur nicht neutral über die anderen Wahlbeteiligten geredet wird? Das war ja Marx' Frage letztendlich ja auch.
Ja, ich würde argumentieren, ja, weil schlussendlich wird damit das Ergebnis der Wahl verfälscht.
Ja, da würde ich ihm zustimmen.
Aber demnach wäre ja jeder Falschbericht auch in einem freien, demokratischen Land wäre Wahlfälschung.
Ich gehe davon aus, dass Wahlfälschung strukturell sein muss. Das heißt, nicht jeder einzelne falsche Bericht in einem demokratischen Land oder nicht
dann
das einzelne
aber
falsch
das
gezählte Stimmzettelchen,
richtig.
Sondern
dann verlässt
eine
du das
strukturelle
aber wieder,
und großflächige
dann du
Fälschung.
Raus aus dem Begriff der Wahlfälschung. Die Wahlfälschung verlangt nicht, dass es strukturell ist. Es verlangt nur eine bewusste Manipulation. Also wenn der Axel Springer Verlag bewusst darüber berichtet, dass zum Beispiel die Grünen Kinder fressen, dann ist das eine bewusste Manipulation. Ob das eine bewusste Manipulation einer Wahl ist, darüber würde ich wieder diskutieren. Ich bin der Meinung, nein. Für mich ist, okay. Muss wirklich explizit während der Wahl die Wahl beeinflusst werden. Also zum Beispiel, wenn wie in der Ukraine damals beim Unabhängigkeitsreferendum, wenn dann halt russische Soldaten mit den Leuten zur Wahlkabine gehen, dann ist das für mich eine Wahlfälschung.
Das ist klar, aber du sagtest ja eben auch zum Beispiel, dass Erdogan die Medien kontrolliert. Mhm. Dass er die steuert, dass er
aber ist das unzulässig?
Darauf Einfluss hat, was diese halt senden. Und wenn diese halt zum Beispiel nur senden oder schreiben, halt was in seinem Interesse ist und ihm halt als Heiligen da abtun, dann bin ich schon der Meinung, dass das eine Wahlfälschung ist.
Oder das ja, ist. Aber die Leute werden ja nicht unter Druck gesetzt. Sie haben einfach nur, sie können sich immer noch frei entscheiden.
Eine freie Entscheidung mit unfreien Medien zu bilden, ist unglaublich schwer.
Anders
gerade
gefragt,
für den normalen Bürger, der sich jetzt nicht in die Hintergrundstorys oder der sich damit wirklich auseinandersetzt und interessiert und engagiert.
Also wir müssen jetzt nochmal ganz kurz klarstellen, ich will damit nicht sagen, dass die Wahl in der Türkei den wunderbaren Prinzipien einer freien demokratischen Wahl entsprochen
hat. Nein,
ich wehre mich nur gegen den Begriff Wahlfälschung.
Okay, Morris, eine Frage noch. Und zwar stell dir vor, ich würde vors Wahllokal gehen und mit 200 Lira-Scheinen rumwählen und den Leuten die Scheine geben, also die damit irgendwie auch bestechen. Wäre das Wahlfälschung?
Das wäre eine Wahlfälschung, weil du darfst den Leuten keinen finanziellen Anreiz bieten.
Okay, Erdogan ist vom Wahllokal gegangen und hat den 200 Lira-Scheine angeboten.
Das wäre eine Wahlfälschung. Das wäre eine Wahlfälschung. Aber wir reden übrigens, wir haben davor über das andere geredet. Wir haben davor darüber geredet, dass die Kontrolle der Medien an sich schon eine Wahlfälschung ist. Das wäre bewusst eine Wahlfälschung.
Okay. Dann ist tatsächlich der 200 Lira-Scheine den Leuten gegeben. Das sind keine 10 Euro.
Ich wollte gerade sagen, was
Euro
sind 200 Lira in Euro?
Für 10 Euro eine Stimme einkaufen.
Durch das Wahlergebnis
hätte meine Stimme jetzt nicht kaufen können.
Wobei du wieder unterschätzen musst, Kaufkraftunterschiede Deutschland-Türkei, ne?
Ja,
ja gut, aber ja. Genau, Inflation können wir auch noch ansprechen, wenn wir gerade dabei sind. Die Türkei hat eine relativ hohe Inflation.
Wie viel Prozent?
Unter 100.
Ja, und das ist was
gut. Letztes Jahr waren es 85% plus minus. Die Jahre davor war es auch nicht viel besser. Mhm. Und das ist schon krass. Also wir haben gerade 10% Inflation gehabt im letzten Jahr. Und das hat man schon deutlich gemerkt. Und 85 ist halt innerhalb von einem Jahr seine Währung nur noch halb so viel wert. Oder anders gerechnet, man braucht doppelt so viel Lira, um sich irgendwas zu kaufen.
Genau, und man darf auch eine Sache nicht unterschätzen. Die Türkei bewegt sich im Regelfall ja in zweistelligen Inflationswerten. Übrigens für den April 23, um mal die Zahl auch einfach für den letzten Monat noch nachzuschieben, 43% Inflationsrate. Am höchsten war Oktober, da waren sie bei 85%. Das Problem ist, bei diesen hohen Inflationsraten bist du schon im Begriff, in eine Hyperinflation zu laufen, wenn das zu lange läuft, weil ja dann auch durch den hohen Preissteigerung selbst Prozentwerte von 2-3% massive Auswirkungen haben. Weil die Währung schon so stark entwertet ist.
Man muss halt auch bedenken, solange der Markt noch in ein Vertrauen hat, ist das in Ordnung und alles ist okay.
Der Markt hat genauso viel Vertrauen, wie halt der Dollar zu Lira-Preis aktuell bei 0,046 stand. Genau, das aber als ein Thema dazu. Es gibt aber noch andere Punkte. Wir waren eigentlich tatsächlich auch noch bei der Vergangenheit und irgendwie ist heute wieder so eine wunderbar strukturell unorganisierte Folge. Darum machen wir einfach damit weiter und gehen wieder in die Vergangenheit. Eins der Themen, was nämlich auch einen ganz immensen Einfluss hatte, zum einen auf die Beliebtheit vom Erdogan beim Westen, aber auch das Auftreten in eigenem Land, ist der Flüchtlingsdeal mit der EU. Der ja eigentlich besagt, dass die Türkei, ja, die Flüchtlinge ein wenig abfängt. Ist natürlich aber ein wunderbares politisches Mittel zum Erpressen, weil, wenn es dem Erdogan nicht passt, gab es da nicht ein Lied von Extra 3? Nee, das war Snickling, Time Lies. Wenn Erdogan was nicht passt, schickt Erdogan dich in Knast. wo war ich ja genau? Aber das ist ein politisches Druckmittel zu sagen, man kann die Flüchtlinge dann ja auch einfach durchschicken. Die Türken sind sowieso tatsächlich unabhängig davon, wer zur Wahl stand, äußerst nationalistisch veranlagt. Da waren der Gegenkandidat und der Herr Erdogan, die haben sich da nicht unbedingt nachgestanden. In nichts. Aber ja, das Thema ist jetzt, dass jetzt wahrscheinlich dieses Thema weiter ausgenutzt werden wird.
Ja, und um mal zu den Gegenkandidaten zu sagen, was wisst ihr rein politisch von diesem Gegenkandidaten?
Nix.
Also welche... Ja.
Gar nichts. Also ich weiß nur, dass er nicht Erdogan ist. Und das wird naja, auch vermute ich so stark die Leute geprägt haben, die ihn halt gewählt haben. Sie wussten halt, dass es ja nicht Erdogan ist.
Also ich muss sagen, der Gegenkandidat wird von allen Oppositionsparteien gestellt. Als gemeinsamer Kandidat, was auch in der Türkei, glaube ich, noch nie passiert ist und weltweit auch sehr, sehr selten ist, dass sich wirklich alle Oppositionsparteien zusammentun. ja, wirklich. Das ist wie in, keine Ahnung, wenn sich in Sachsen alle Parteien zusammentun, um einen Kandidaten gegen die AfD zu stellen, sowas ja, in die Richtung.
Ja.
So CDU und Linke zusammen. Ja. Genau. Und ja, sein größtes Feature ist eigentlich jetzt nicht Erdogan. Er ist kein Möchtegern-Diktator.
Genau, ansonsten, aber in vielen Punkten, also was heißt in vielen, in einigen Punkten ist es ja ähnlich, was das Thema der Umgang mit den Kurden angeht, was das Thema Flüchtlinge angeht, da nehmen die sich nicht unbedingt viel, nur aus seiner eigenen Perspektive gesprochen, oder zumindest behauptet der Gegenkandidat das von sich. Marc, ich hätte gern, dass du jedes Mal den Namen bitte einfach mit diesem Wikipedia Sprachwiedergabe-Ding abspielst, jedes Mal, wenn wir Gegenkandidat sagen. ist, dass er halt demokratischer ist, im Gegensatz zum Erdogan.
Was das jetzt zugegeben auch nicht schwer ist, aber...
Das ist das, worauf er seinen ganzen Wahlkampf, zumindest muss man sagen, wichtigerweise, das, was man hier mitbekommt, das Wichtigste ist bei ihm. Vielleicht ist der Wahlkampf hier in der Türkei ein ganz anderer und da geht es wirklich um politische Inhalte. Man bekommt es aber natürlich hier nicht so gut mit. Die Türkei ist letztendlich ja auch ein paar Kilometer weit weg.
Hast du richtig erkannt mit deinen Geografiekenntnissen.
Dankeschön.
ja. Ansonsten politisch wird sich das Land, um mal wieder zurück in die Zukunft zu gehen, genauso weiterentwickeln. Also es wird so weitergehen wie bisher, oder? Erdogan schränkt die Rechte von allen Leuten ein, die ihm nicht passen. Die Wirtschaft wird weiter im Abgrund gehen und das Land ist immer noch gespalten. Denn Erdogan hat es zwar 52% aller Stimmen bekommen, aber es heißt auch 48% von der Türkei wollen ihn nicht als Präsidenten.
Und hier haben wir den nächsten Punkt. Wunderbare Überleitung, theoretisch. 48% in der Türkei wollen ihn nicht und 52% in der Türkei haben ihn gewählt. Ist ja so nicht ganz korrekt. Das türkische Wahlsystem ist ja etwas spezieller. Und zwar haben in der Türkei, was heißt es etwas spezieller, auch in Deutschland dürfen ja Deutsche, die nicht in Deutschland sich aufhalten, aktuell wählen. In der Türkei ist das aber ein bisschen weiter gefasst. Da darf theoretisch jeder mit der türkischen Staatsbürgerschaft in der Türkei wählen. Und traditionell, und so war es auch bei dieser Wahl wieder, in so ziemlich jeder großen deutschen Stadt haben die Deutsch-Türken Erdogan gewählt. Witzigerweise mit dem Unterschied, dass tatsächlich in Berlin eher der Gegenkandidat gewählt wurde. Zumindest bei der ersten Wahl. Für die Stichwahl sind die Ergebnisse noch nicht bekannt auf der Ebene. Ja, und das ist ja auch ein interessantes Thema. Leute, die die Ergebnisse gar nicht mitbekommen, sondern hier in einer, wie ich finde, relativ sauberen Demokratie leben. Wie dort in einem Land jemanden, der nicht dafür bekannt ist, eine saubere Demokratie durchzusetzen und die auch die Folgen davon ja so ziemlich gar nicht mitbekommen.
Weil die muss sagen, ich höre schon Markus in seiner Tastatur rumtippen. Es ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist eigentlich überall so, wo Türken oder Leute mit türkischem Pass außerhalb der Türkei wählen, dass sie größtenteils Erdogan wählen. Und ich muss sagen, ich habe auch keinen wirklichen guten Grund dafür gefunden. Also die Gründe, die oft genannt werden, ist, dass die Leute dann eher, als sie in die anderen Länder gekommen sind, die waren da schon konservativer, hat sich ausgebaut. Es gibt auch so ein gewisses Nationalstolzgefühl, dass man eben sagt, das ist unser Präsident, den wählen wir, der hat auch Gutes gemacht, auch in der Vergangenheit. Aber ich kann es mir trotzdem nicht erklären.
Ich fand da noch den Take ganz interessant von, jetzt habe ich den Namen von ihm vergessen, der Bundeswehrprofessor, der auch zum Ukraine-Krieg relativ viel erklärt, der deutsche Professor, der Italiener ist ursprünglich. Wisst ihr, wen ich meine?
Nein.
Wartet. Ich will den Namen nachschieben. Bundeswehrprofessor. Masada. Carlo Masada.
Okay, und was hat der gemeint? Oder?
Der hat auch gemeint, dass das ein eindeutiges, also ein klassisches Zeichen dafür ist, dass die Integration in Deutschland gescheitert ist. Wären die Deutsch-Türken vernünftig integriert, hätten sie gar kein Bedürfnis oder würden es nicht mit sich vereinbaren können, einen Despoten zu wählen. Okay. Aber dadurch, dass sie sich in ihren Konstrukten integriert fühlen und darum nur in ihrer konservativen Meinung bleiben und natürlich mit den anderen Deutsch-Türken da in ihrem
Bubble nennt man das neu.
In ihrer Bubble, danke. In ihrer Bubble hängen, wird der Effekt verstärkt. Die Unzufriedenheit mit Deutschland ist klar. Und was man sagen muss, Erdogan mag ja Deutschland nicht. Und der macht da auch keine Hehl daraus.
Ah. Okay, das ist so eine Art Gegenkultur. Ist so nicht für Erdogan, sondern gegen Deutschland oder gegen
das Schon Land, für Erdogan, in dem Sinne aber halt, dass Erdogan ihnen in dem Gefühl Recht gibt, Die Deutschen kümmern sich eh nicht um euch. Ich würde mich um euch kümmern und ich sorge für euch.
Aber der ist in einem anderen Land.
Ja, das kriegen die ja nicht mit. Also die kriegen mit, dass der in einem anderen Land ist, aber die kriegen ja... Egal wen die wählen, die würden es ja nicht mitbekommen.
Okay, ja. Aber das ist interessant, ja.
Ganz kurzer Nachtrag noch. Morris, es war tatsächlich extra 3 mit dem Lied.
Danke.
Ein Journalist, der was verfasst, was Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Ich kann es jetzt nicht mitsingen, weil ich das Lied bedauerlicherweise nicht kenne, aber ich habe es gerade gefunden.
Witzigerweise gibt es in der Türkei den Spruch oder den Witz, dass in den türkischen Gefängnissen die nicht von allen Autoren die Bücher haben, aber halt die Autoren in den Gefängnissen.
schon, ich finde es eher interessant, dass ihr Carlo Masada nicht kennt. Der ist. Ja. Aktuell relativ
viel. Ich glaube, wenn ich ein Bild sehen würde ich den wahrscheinlich erkennen, aber vom Namen her jetzt nicht.
Okay. Sei akzeptiert.
Ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so der jeden Tag Lanz schaut oder so.
Ich auch tatsächlich nicht, aber ich folge dem auf Twitter und er hat einige gute Takes.
Ich bin auch nicht mehr auf dieser Plattform so aktiv.
Ich auch nicht, aber den lese ich noch. Okay, es soll aber nicht darum gehen, was ich auf Twitter lese.
Bitte nicht.
Nein. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Gründe für das Deutsch-Türken eher Erdogan wählen. Ja, andere Frage wäre natürlich, wie ist das denn demokratisch zu betrachten, wenn Leute, die wirklich dauerhaft ja außerhalb des Landes wählen, die politischen Geschicke eines Landes bestimmen, indem sie gar nicht anwesend sind? Wie ist euer Take dazu? Das wäre jetzt, als würde jemand, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft noch hat, woanders wohnt, dauerhaft wohnt, in Deutschland Frauke Petri wählen, um mal einen ganz alten Namen zu nennen, der überhaupt gar keine Relevanz mehr hat. Nee, warte mal, hieß die Frauke Petri?
Ja, die hieß Frauke Petri.
Genau.
Die von den Blauen?
Ja, ehemals von der AfD. Mann, das ist Jahrzehnte her.
Also ich würde so sagen, wir können uns gleich anschauen, wie das Deutschland macht. Hust, hust, Morris, Zwinker. Aber es ist so eine ziemlich alte Ansicht, oder? Dass man so quasi so ein Geburtsrecht hat. Und egal, wo man sich befindet oder wie stark es einen betrifft, hat dieses Geburtsrecht dann dieses Recht, dass man da wählen kann. Also schlussendlich. Und ich weiß nicht, ob das in eine moderne Welt passt, wo Leute um die halbe Welt ziehen können, wo Englisch so ziemlich jeder, zumindest junge Mensch, halbwegs kann. Und wo man dann vom anderen Ende der Welt entscheiden kann, was in einem Land passiert, wo man vielleicht nie wieder hingeht oder nie wieder hingehen muss. Von daher ist es kritisch. Andererseits
ist das eigentlich, kann man auch kurze Frage, ist das eigentlich generell so, dass das auch für andere Länder gelten würde?
Was?
Dass die in diesem Land lebenden des Landes halt für dieses Land auch hier vor Ort wählen können?
Ich habe die Frage leider immer noch nicht ganz verstanden. Jan, Marc, hast du die Frage verstanden?
Ich glaube, Jan, es wollte auf das raus, was du wahrscheinlich gerade googelst. Ja. Und zwar, wie es in anderen Ländern außerhalb der Türkei aussieht oder generell, wie es auf der Welt aussieht.
Ach so, ja,
ob man genau in anderen Ländern wählen kann, wobei man nicht da wohnt.
Genau.
Also grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass die Bedingungen zum Wählen dürfen sind, dass man Deutscher ist, also die deutsche Staatsbürgerschaft befindet, am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens 3 Monaten in Deutschland wohnhaft ist und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Es gibt Sonderregeln für im Ausland lebende Deutsche, also Deutsche, die dauerhaft im Ausland leben, die können in der Regel mitwählen. Das hat aber im Regelfall nicht derartige Ausmaße wie bei der Türkei-Wahl.
Was heißt nicht, es hat nicht derartige Ausmaße, es ist rechtlich stärker reglementiert oder die Leute, die im Ausland, also die Deutschen, die im Ausland wohnen, wählen einfach viel weniger. Es gehen weniger zur Wahl.
Könnt ihr noch kurz über ein anderes Thema diskutieren, während ich das recherchiere?
Kann ich machen, ja.
Danke.
Natürlich.
Ja. Wir können jetzt gleich noch auf die Zukunft eingehen, weil wir wollen auch nicht, dass es eine viel zu lange Folge wird. Mhm. Jannis, da kannst du mal so eine Schätzung reinwerfen, wie das die nächsten paar Jahre aussehen wird. Wird es besser in der Türkei werden? Wird Erdogan noch, wird ihm die Idee kommen, dass Demokratie vielleicht ganz geil ist? Oder wird er sich denken, boah, jetzt Diktator sein, noch die restliche Lebenszeit, das wäre cool?
Naja, ich sag mal so, dass, wenn man das jetzt von anderen Beispielen ableitet, ich will jetzt hier gar kein Beispiel nennen, Orban, dann vermute ich, es wird eher schlimmer, dass sich diese Fitzelchen Demokratie, was dort noch herrscht, tatsächlich halt weiter in Richtung Diktatur wandeln wird, weil wenn man erstmal denkt, man könnte, oder wenn man weiß, dass man die Medien kontrollieren kann, um weitergewählt zu werden, dann ja, ist dann ja,
Machtsüchtig, oder?
Machtsüchtig, ja. Das ist dann perfekt erklärt. Von daher vermute ich, das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen, genauso wie die Wirtschaft, genauso wie die Lira, die dort nicht unbedingt den besten Kurs haben würde. Das ist natürlich gut, wenn man irgendwie sein Netflix-Abo ganz zufällig in der Türkei hat. aber für das Land ist es halt nicht so toll.
Und denkst du, dass Erdogan explizit was dagegen machen wird, damit er die nächste Wahl nicht verlieren kann? Wenn jetzt 52%, das ist sehr knapp. Also der hatte, glaube ich, am Wahlabend sehr viel Angst. Denkst du, dass er jetzt noch die nächsten 3-4 Jahre, dass da Gesetze kommen, damit solche knappe Ergebnisse damit verhindert werden? Oder könnte es sein, dass dann bei der nächsten Wahl es doch die Opposition schafft, mal einen Präsidenten zu stellen?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil zum einen wird er ja, trotz dass ihm halt viele Politiker auch aus Deutschland und auch Präsident der Vereinigten Staaten hat ihn ja auch gratuliert, zumindest habe ich das so auf Twitter gelesen.
Ja.
Von daher hat er auf jeden Fall noch Ansehen. Und ich weiß nicht, ob ihm dieses Ansehen gerade von den westlichen Mächten, weil er ja auch Putin nicht unbedingt fernsteht, ist es halt die Frage. Es wird halt für ihn jetzt die große Entscheidung, ob er halt was er halt immer gemacht hat, der NATO halt beipflichtet, obwohl er auch sehr, sehr viel Verständnis für Putin anscheinend hat, steht der NATO bis jetzt immer recht gut bei. Aber wie das dann tatsächlich sich die nächsten Jahre entwickeln wird, gerade in Bezug auf die Ukraine, was sich dort noch entwickeln wird. Und ich vermute, davon hängt das auch tatsächlich sehr ab, wenn er dann dort noch mehr in Richtung von Putins Meinung rutschen sollte, dann wird auch, vermute ich stark, die nächste Wahl vermutlich noch weniger mit demokratischen Mitteln zugehen, als es jetzt vielleicht noch der Fall ist.
Okay. Und dann wahrscheinlich auch eine sehr geringe Wahlbeteiligung, weil alle im Gefängnis sind.
Einfach die Leute wegsperren, die gegen einen stimmen.
Wahlbeteiligung 5 Personen, 100% für Erdogan.
Ja, easy, gar kein Problem.
Okay, ich kann tatsächlich Dinge nachliefern, wenn Interesse besteht noch.
Gerne.
Okay, nehmen wir einfach mal als erstes den absoluten Zahlenvergleich. 2017, leider habe ich keine aktuelleren Zahlen gefunden, haben insgesamt 113.000 Deutsche einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt. Das ist nur die grundlegende formale Erfordernis, damit sie überhaupt im Ausland wählen dürfen. Wie viele tatsächlich eine Stimme abgegeben haben, ist nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass nicht alle 113.000 Auslandsdeutschen ihre Stimme abgegeben haben. Nehmen wir als Vergleichswert alleine den Wert der Deutsch-Türken von dieser Wahl. Da haben 732.000 Deutsch-Türken ihre Stimme in Deutschland abgegeben. Der nächste Punkt ist der Weg. In Deutschland muss ein Deutsch-Ausländer, der in Deutschland wählen will und nicht dauerhaft in Deutschland wohnt, muss bei seinem ehemaligen Wohnort oder bei einem sonstigen Ort, bei dem er einen Anknüpfungspunkt hat, beim zuständigen Wahlamt einen Antrag stellen mit formeller Begründung, warum er in Deutschland denn seine Stimme abgeben möchte. Und das Wahlamt hat praktisch dann Entscheidungsbefugnis, ob sie das annehmen oder nicht. Bei den türkischen Wahlen ist es so, grundsätzlich kann jeder Deutsch-Türke die Stimme abgeben und das auch ganz bequem beim lokalen Wahl, also bei der lokalen Auslandsvertretung, also bei der lokalen Botschaft. Genau.
Also man sieht, also bei der Türkei relativ einfach und in Deutschland
komplizierter. Genau, weil es aber in Deutschland auch nicht der Sinn ist, weil du sollst nur wählen können in Deutschland, wenn du auch einen tatsächlichen Anknüpfungspunkt an das politische Geschehen hast, was ich durchaus als sinnvoll empfinde.
Zum Beispiel,
was aber auch kritisch sein kann, weil in Deutschland, da könnte man einfach Leute ablehnen, weil die dann nicht ins politische Spektrum passen zum Beispiel,
ja.
Oder?
Ja gut, das weißt du ja
beim Voraus. Wenn Deutschland mal eine Diktatur werden würde, wäre das, glaube ich, ein guter Punkt, um zu verhindern, dass Leute wählen können, die dessen Meinung man nicht will, oder?
Was schwierig wäre denn zum Beispiel ein Beispiel dafür?
Ja, und wie wirst du denn im Voraus wissen? Die Leute müssen ja nicht den sie wählen, in ihrer Wahlbegründung angeben.
Ja, aber wenn man jetzt weiß, die Deutschen, die in dem Land wohnen, die wählen größtenteils die Partei, die ich nicht mag, dann kann ich sagen, okay, dann lehnen wir halt von denen halt mehr ab.
Also den Erfahrungen,
in dem Fall finde ich sie.
Den Erfahrungen der Deutsch-Türken nach dürften ja die Despoten eher beliebter sein bei Auslandswählern, weil die kriegen die Ergebnisse ja nicht mit.
Schon auch wieder. Okay, also in der Türkei ist es auf jeden Fall sehr viel einfacher.
Genau, es ist sehr viel einfacher. Das ist ja auch vermutlich der strategische Gedanke dahinter, warum man die zur Wahl zulässt. Wenn die jetzt einwandfreie Demokraten wählen würden, wüsste ich nicht mehr, ob Erdogan das so hypen würde. Ja, genau. Das nur als Nachtrag noch dazu, warum das Unterschiede gibt. Grundsätzlich ist also auch in Deutschland möglich. Am simpelsten ist es, wenn man in den letzten 25 Jahren mindestens für 3 Monate in Deutschland dauerhaft gewohnt hat. Ansonsten muss man es halt relativ konkret begründen. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, meine ganze Familie wohnt noch da und dadurch hat das politischen Einfluss und ich werde nach Abschluss meiner beruflichen Tätigkeit auch nach Deutschland zurückkommen, kann es durchaus sein, dass das Wahlamt das genehmigt. Aber wie gesagt, das kommt dann auch auf das einzelne Wahlamt an. Da gibt es keine zentrale Anlaufstelle, die das entscheidet.
Ist irgendwie so was typisch Deutsches.
Stimmt.
Ja, Dezentralisierung, Föderalismus, hurra.
Antrag stellen, Begründung und dann wird das Amt das bearbeiten.
Ja, ist ja in manchen Punkten auch gut. Also unser Amtsweg schützt ja auch ein bisschen. Aber es soll heute nicht um Diskussionen gehen, Bürokratie oder ähnliches. Nein. Reden wir über andere Dinge. Was hat das denn in der Zukunft für Auswirkungen?
Genau, das haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Ja, die Wirtschaft geht grundsätzlich am Arsch. Also man sieht schon, die Wirtschaft, sie... Ja, die Lira stürzt ab, die Wirtschaft geht es generell nicht gut, die Inflation ist hoch. Vielleicht gibt es eine schöne Hyperinflation und die macht dann die restliche Wirtschaft kaputt. Ja.
Und dann wird es nichts mehr mit einer mit der nächsten Amtszeit, ohne dass irgendwie noch mehr manipuliert wird.
Genau, gleichzeitig die EU-Mitgliedschaft, die ist jetzt nicht unbedingt näher gerückt, glaube ich.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist seit Jahren eh nichts mehr, aber jetzt vermutlich gar nicht, erst recht nicht.
Fun Fact, Marc, wir sind schon bei der Türkei höchstwahrscheinlich in der Hyperinflation, aber...
Sind wir schon. Mhm. Also, oh, nett.
Es gibt keine einheitliche Definition, aber es gibt eine gängige Faustregel, die sagt, monatliche Inflationsraten von 50%. Und die Türkei ist ja bei 40%. 50%
ja, monatlich.
Zweistellig. Ja, monatlich. Die Türkei war im Oktober bei 40% Inflationsrate. Im April bei 40%. Das war der niedrigste Stand seit Monaten.
Ja, aber es war die jährliche Inflationsrate, oder?
Nein, das war die monatliche Inflationsrate.
Okay.
Oder? Nicht, dass wir jetzt Zeit zu sagen. Wir wollen ja keine Fake News verbreiten.
Ja, bitte.
Ich habe die jährliche Inflationsrate sind 12%. Die monatliche ist deutlich höher.
Was? Wie kann das sein?
Kann ich nicht mehr sagen, weil tatsächlich Statista das Problem hat, da wo ich die Statistik gerade her habe, dass man oft die Statistiken ein-, zweimal angucken kann, aber wenn man dann drittes Mal auf dieselbe Statistik geht, Statista dir das Premium-Abo verkaufen möchte.
Ich bin noch drauf bei der Türkei-Inflationsrate April 21 bis April 23.
Ja.
Bin ich noch drauf? Wo muss ich klicken?
Du musst einfach nur sagen, worüber die Inflationsstatistik handelt. Dann wissen wir es.
So, gegenüber Vorjahresmonat.
Okay, das ist dann?
Jährlich. Nee. Es wird ein 12-Monats-Zeitraum genommen.
Gegenüber dem Vorjahresmonat, ja genau, jährlich.
Okay.
Nee, dann, und das sind 40% zwar immer noch nicht gut, aber zumindest nicht 50% pro Monat.
Ja. Nee, das also, bevor das den krassen Anstieg hatte, da war es November 2021 mit 21,31%. Also es ist schon leicht angestiegen, das
wobei
war
laut,
17% und 16% und 17%, 18%, 19%.
Wobei die Bundeszentrale 20. für politische Bildung nicht von einer Monatsinflation spricht, sondern nur die Inflationsraten liegen mindestens bei 50%. Steht nicht mit bei, dass sie eine Monatsinflation verlangen.
Okay, aber ich denke, wir werden es sehen.
Wir werden es
sehen. Also Hyperinflation gibt es, wie jeder sagt, es ist Hyperinflation. Ganz blöd formuliert.
Simapfa hat zum Beispiel auf jeden Fall eine Hyperinflation.
Genau, ich glaube, Argentinien hat auch wieder einen Wirtschaftszusammenbruch mal wieder.
Aber keine Hyperinflation anscheinend.
Ja, also die Türkei wäre nicht das einzige Land mit einer komplett kaputten Wirtschaft, aber wäre halt dann eins. Genau, politisch haben wir auch schon ein bisschen gesagt, wie sich es in Zukunft entwickelt. Wahrscheinlich nicht besser.
Was wäre denn eine Lösung eurer Ansicht nach, um da mal einfach jetzt... Wir brauchen jetzt nicht über jede, wir können ja auch die Zukunft nicht voraussagen, sondern wie könnte man das Ganze, das Problem eurer Meinung nach, es ist ja tatsächlich, ja, es ist immer unschön, wenn andere Länder nicht demokratisch sind. Von daher, wie könnte man das Problem angehen? Also
von
in den nächsten
unserer,
vier Jahren
von unserer Seite aus oder hätten wir jetzt irgendwie die absolute
Macht? Jetzt nicht
Macht.
Insbesondere, jetzt nicht, was kannst du, Jannis, anstellen, sondern eher, was kann Deutschland tun? Also schon, was kann
glaube ich,
wir
glaub ich
Deutschland
relativ tun? Glaube ich, irgendwie relativ wenig so gefühlt. Zum einen hat als NATO-Mitglied hat auch gerade in Bezug auf Russland die Türkei immer noch einen Stellenwert, der nicht wo man nicht einfach sagen könnte, man kann jetzt hier die dicksten Kritik äußern, in Anführungszeichen. Es ist immer so ein schmaler Grat, den man da gehen muss. Und zum anderen wird halt in der Politik oben immer noch gedacht, ja, die halten die Flüchtlinge von uns weg, ja, ist zu gut.
Ich bin immer noch der Meinung, dass wir tatsächlich, also dass Deutschland viel tun könnte, nämlich indem sie die Integration weiter vorantreiben und verstärkt auch vorantreiben. Weil
das hätte man vor 50 Jahren schon machen müssen.
Ja, ja, und dann, aber es ist nie zu spät anzufangen. Wenn wir jetzt einfach sagen, es bringt nichts, dann wird sich nie was ändern. Natürlich wird es jetzt auch bei der nächsten Wahl vermutlich kein
also ich sage anderes ja nicht, Ergebnis bringen. Es bringt nichts, aber es ist halt schwierig, da auch gegenzusteuern.
Inwiefern?
Na eben mit der Situation, die wir halt derzeit haben, die ich auch eben schon erläutert hatte. Halt wenn wir jetzt dazu zu viel rum kritisieren, dann könnte es nämlich auch sein,
wir dass... Wir kritisieren nicht, es geht nicht darum zu kritisieren. Integration ist nicht rumkritisieren, es geht um Integration. Ich habe nichts gesagt, dass wir
Integration, in der Türkei, ja, definitiv. Das muss, was der Professor da gesagt hatte, den du meintest, dessen Name mir bedauerlicherweise gerade entfallen ist.
Masada oder so, ich habe ihn auch wieder vergessen.
Das ist schon, also es macht zumindest vom ersten Hören macht das definitiv Sinn.
Ja, weil wir dürfen nicht unterschätzen, die Wahl war ja trotzdem knapp.
Ja, war sie.
Dafür, dass es nur zwei Kandidaten gibt. Jetzt gebe ich knapp bei Google ein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Amtliches Wahlergebnis, weil ich glaube nicht, dass irgendwer gerade zufällig die genauen Zahlen im Kopf hat.
51, und glaube ich für Erdogan. Das Anno wüsste ich nicht.
Ja, aber auf jeden Fall sind es ja nicht so 60 und 40, sondern es ist ein relativ
knappes Ding. Das ist wirklich 41, ich glaube 5 irgendwas. Und dementsprechend 48,4 irgendwas für den anderen.
Ja. Und da haben dann die knapp 1 Million, knapp 1,5 Millionen theoretisch stimmberechtigten Türken in Deutschland einen relativ starken Einfluss.
Ja.
Ich finde es an der Stelle ja aber mal auf der anderen Hand sehr interessant, dass in der Türkei die Wahlbeteiligung traditionell immer sehr hoch ist. Ein ganz interessanter Unterschied zu uns, ne?
Wie hoch ist da die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung liegt bei der aktuellen Wahl bei, das ist Deutsche, mich interessieren nicht Deutsch-Türken, mich interessiert die Wahlbeteiligung
liegt bei
über 80%.
Ja. Oh,
bei der Türkei-Wahl.
Mhm. In Deutschland haben wir so 60% bei den größeren Wahlen und 40% oder weniger bei den kleineren Regionalwahlen. Mhm. Von daher ist 80% eigentlich ganz gut.
Ja, also 80% ist wirklich ein richtig guter Nennwert. Das ist wirklich, da ist die Seltenheit, schlecht, dass jemand nicht wählt.
Es würde mich jetzt noch interessieren, wie viel das prozentual gerechnet ist auf die Bevölkerungszahlen, aber...
Was?
Wie viel Wahlberechtigte dort sind?
Relativ ähnlich. Es gibt 84 Millionen Türken und 83 Millionen Deutsche circa. Also das nimmt sich nicht viel. Die Bevölkerungszahl ist ähnlich.
Okay. Waren übrigens 52% und 48%. Also 52,14 und 47,86.
Aber halt kein absolut mega eindeutiges Ergebnis.
Nein, das war schon knapp.
Ja. Übrigens auch kein Ergebnis, was offensichtlich auf Manipulation hindeutet. Im Gegensatz zu anderen Referenden, wo 94% für ein Ergebnis stimmen.
Genau. Das stimmt.
Ja, aber genau, mit den Worten vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte?
Die Türkei wird auf jeden Fall interessant werden in den nächsten Jahren.
Ja.
Also egal, wie sich es entwickelt, es werden sehr stürmische Zeiten werden für die.
Insbesondere Despoten und wirtschaftliche Krisen sind ja sowieso immer sehr interessante Zeiten.
Ja.
Genau. Als Diktator tritt man relativ merkwürdig meistens ab.
Ja.
Ja.
Ich würde Autokrat sagen, nicht Diktator. Aber
Autokrat, ja.
Kommt noch.
Ja, stimmt, warten
wir ab. Und falls man noch ein bisschen was zu lachen haben möchte darüber, dann kann man sich auch gerne nochmal das Schmähgedicht von Böhmermann anhören.
Genau. Und mit diesen Worten wechseln wir das Thema. Einfach so ganz smooth und gleiten vom Thema Hyperinflation zum Gegenteil. Günstigere E-Autos. Janas, red über günstigere E-Autos.
Tolle Überleitung immer wieder.
Super, danke. Ja, das ist mehr so, wenn wir schon beim Thema Autos sind, dann hättest du auch sagen können, so, um das Thema jetzt abzubrechen, fahren wir das Ganze mal voll gegen die Wand. Apropos fahren, E-Autos.
Apropos Autokrat.
Oh Gott, ja, noch besser.
Okay. Wir wollten die Folge kürzer machen und sind jetzt bei 45 Minuten. Von daher gerne weitermachen, Leute.
So viel dazu. Okay, gut. Ganz fix. Es zeichnet sich ab, dass jetzt nicht nur Tesla die Preise gesenkt hat. Es gab ja Anfang des Krieges, ging das ja einmal kurz hoch. Da waren das Model 3, nehme ich jetzt mal hier als Paradebeispiel, war dann knapp bei 46.000 Euro und mittlerweile ist es durch zwei Senkungen wieder bei 42.000 Euro. Und das Ganze, das scheint sich jetzt auch langsam so auf den restlichen Markt zu übertragen, in Anführungszeichen. Auch VW-Händler haben jetzt schon Order bekommen, dass die ID3, ID4, ID5 oder die 6 Modelle, dass diese jetzt schon mal für Gewerbekunden etwas günstiger sein sollen, wenn die geleased werden. Und bei Opel gibt es Spekulationen, dass sowas auch demnächst der Fall sein soll. Mehr habe ich auch nicht. War ein sehr kurzes Thema. Und ich hoffe dann natürlich, dass dieser Preisabstieg, der sich jetzt dort langsam breit macht, natürlich auch noch den Rest trifft. Und am besten natürlich auch noch die Ladesäulen trifft, die nämlich gerade eher das Gegenteil anzeigen. Nämlich da geht der Preis gerade bei allen hoch. Selbst bei Ionity, die seit 3 Jahren den Preis nicht mehr angepasst haben, die damals gesagt haben, so wir erhöhen jetzt von 35 Cent auf 79 Cent die Kilowattstunde, selbst die haben jetzt gerade erhöht oder sind dabei zu erhöhen.
Weil wir mit dem immer noch sagen müssen, dass nichtsdestotrotz, wenn wir in die Zukunft schauen, das direkte E-Auto dann trotzdem immer noch das günstigste betankbare Fahrzeug sein wird. Weil natürlich, die E-Fuels der FDP zum Beispiel, die verbrauchen ja Strom und zusätzliche Prozesse. Das heißt, die sind ja am Ende auch auf den Strompreis angewiesen.
Du bezahlst so ungefähr das Sechsfache schätzungsweise. Also rein vom erzeugerischen Fall her, und da ist noch nicht Transport oder Lagerung oder Tankstellenbetrieb mit drin, sondern das ist wirklich nur die reine Erzeugung des Ganzen, ist ja schon 5 bis 6 Mal so viel Strom vonnöten und somit auch 5 bis 6 Mal so viel Kohle halt pro Liter.
Ja. Aber es bleibt spannend zu sehen und Janis hat uns ja gerade versprochen, spätestens nächstes Jahr können wir uns alle unser E-Auto kaufen und da Janis unser Experte für das Thema ist, falls das nicht wahr wird, dann geht bitte zu Janis nach Hause und verprügelt ihn. Adresse kriegt er von mir.
Sollen wir ihn voller Wut verprügeln?
Gerne. Aber bitte nur mit Elektroschockern.
Okay.
Apropos Wut, Marc.
Ja, Wut ist tatsächlich eine gute Überleitung. Reden wir über die weltbewegende News. Haben wir eigentlich immer noch so eine Melodie für weltbewegende News? Ich habe unseren Podcast nie angeschaut.
Ja, haben wir. Ist ein guter Podcast.
Sehr gut, dass du nicht mal selbst den Podcast schaust. Gut,
okay. Ich bin live dabei. Warum soll ich da zuhören?
Ja, immer drüber.
Der Podcast ist fast so gut wie der Klopapierfarben-Podcast.
Ja.
Genau. Bürger in Wut. Bremen, das kennt man ja, ist politisch komplett irrelevant und kulturell ist das Einzige, was wir hier vorgebracht haben, ein Stapel Tiere und Kult Mirror. Von daher eigentlich ganz gut. Aber in Bremen gab es vor kurzem eine Wahl. Die AfD ist dann nicht angetreten, weil sie die AfD gegenseitig selber geputscht haben. Was einfach unglaublich witzig ist.
Ja.
Die können sich nicht entscheiden, welche von den zwei AfDs die richtige ist. Das ist super gewesen. Stattdessen gab es die Partei Bürger in Wut. Da könnte ich natürlich politisch ausschweifen. Deswegen sind das so eine rechtspopulistische Partei, Schill-Partei, sonst was. Ich möchte aber sagen, dass deren Webseite unglaublich unprofessionell ist. Also www.bremen.de sind die und vom Designer sind ein bisschen von der FDP was geklaut, aber das Logo sieht unprofessionell aus, sogar das Favicon der Seite ist das Standard WordPress-Logo noch.
Wow!
Ja, richtig mies. Also ich glaube, wenn man sich da ein paar Minuten hinsetzen würde, dann könnte man die Seite übernehmen. Ist es keine Anstiftung, aber VPNs sind günstig, denk mal drüber nach. das war eigentlich mein Thema zur Bürger in Wut.
Warte mal, genau. Ganz kurz noch dazu. Glaubst du, das wird jetzt bestehen bleiben? Weil die haben ja tatsächlich sogar 9,4% geholt und die AfD in der letzten Wahl hat weniger geholt.
Glaubst du, genauso wie die NPD bleiben? Doch die AfD gestorben ist, wird die Bürger in Wut doch die AfDs nicht mal sterben, wenn es dann wieder eine AfD gibt und nicht 4 oder 5.
Gut, ja. Okay.
Ja, und weiter
geht es. Genau, und so viel zu den rechten Parteien.
Und weiter geht es mit anderem braunen Dreck. Eine Hochschuldezentin in Nordrhein-Westfalen hat sich auf Twitter geäußert, und ich zitiere jetzt an der Stelle mal den Tweet: Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freundinnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Hashtag Polizeiproblem. Mit diesem Tweet, mit dem sie unter anderem auf die strukturellen Rassismus, den es stellenweise in den Sicherheitsbehörden gibt, hingewiesen hat, hat sich die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, an der sie Dozentin ist, nicht ganz einverstanden gezeigt und sie daraufhin, jetzt wird's spannend, nicht weiter beschäftigt, wenn man der ersten Meldung der Hochschule glaubt. Tatsächlich hat die Hochschule aber den Lehrauftrag zurückgezogen. Führt aus juristischen Punkten zu einigen interessanten Themen. Das kann sich jeder, den es interessiert, selbst nachgucken. Wahrscheinlich hat sich die Hochschule aber mit der fehlenden Begründung und Ähnlichem selbst ins Bein geschossen und der ganze Rückzug der Entlassung, nenne ich es jetzt mal, ist unwirksam gewesen. Problematisch ist aber vielmehr die Idee dahinter steht und die auch einen Trend zeigt, der in letzter Zeit häufiger vorkommt. Die Leute, die auf diese rechten Strukturen hinweisen oder darüber informieren, bekommen mehr Probleme als die Leute, die diese rechten Strukturen sind. An dieser Stelle ist zum Beispiel auf eine andere Schlagzeile hinzuweisen, bei der eine Polizeischülerin war es, glaube ich, auf Nazi-Parolen und Bilder in Polizeichats hingewiesen hat. Daraufhin wurde gegen den Chat-Teilnehmer Ermittlungen eingeleitet und die Polizeischülerin direkt entlassen. Ja. Das nur an dieser Stelle dazu. Die gute Frau, die den aktuellen Tweet gesetzt hat, wer sich noch mehr informieren soll, heißt Baha Aslan. Das Thema ist aktuell noch in der Entwicklung und hat auch ein Verfahren anhängig. Ganz spannend, was da weitergeht, aber ich vermute, wie gesagt, die Hochschule hat sich ein wenig selbst ins Bein geschossen. Ja, das zu dem Thema. Jetzt habe ich leider vergessen und das Dokument zugemacht. Janis, du hattest auch noch was mit Rechten.
Ja, mit der CDU.
Ja. Ich werde meine Aussage nicht zurücknehmen.
Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
Markus rotiert jetzt schon wieder im Kreis.
Ja, aber sowas von. Unser märzallerliebster Markus. Ja, die CDU, vor allem voran der Herr Spahn, hat sich in der letzten Woche sehr beliebt gemacht. Davon abgesehen, dass er sich in der Woche davor schon beliebt gemacht hat. Das beliebt ist natürlich absolut ironisch gemeint. Er hat sich in der vorletzten Woche schon beliebt gemacht, wo er bei einer Talkshow Nazi-Parolen angeführt hat, beziehungsweise Parolen nicht, aber viele Begriffe aus dem Nazi-Deutschland ebenfalls verwendet hat, um die Wärmewende. Wieso diskutieren wir eigentlich nicht darüber? Nochmal, passt immer noch irgendwie gefühlt. Jens Spahn hat in der letzten Woche gemeint, man könnte ja, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, das Renteneintrittsalter mit 63 komplett abschaffen. Und ich weiß nicht, ob Jens Spahn mal in letzter Zeit ein bisschen auf die Außenpolitik geachtet hat oder auf die Europapolitik geachtet hat und mal nach Frankreich rübergeschaut hat und geguckt hat, was da passiert, wenn das Rentenniveau nur gering angehoben wird, in Anführungszeichen. Da hat er sich vermutlich gar nichts dabei gedacht und hat sich gedacht, oh, Rentenalter, das ist Fachkräfte, die können auch noch, wir brauchen die länger, deswegen müssen die jetzt auch länger arbeiten und 4-Tage-Woche, das kommt gar nicht in die Tüte, wir brauchen eine 6-Tage-Woche. Das hat er zwar nicht gefordert, aber könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Kontext vermutlich auch noch gedacht hat.
Ja,
die, ja an der Stelle Union denkt, die Union denkt, man könnte den Fachkräftemangel tatsächlich bekämpfen damit, dass wir das Renteneintrittsalter erhöhen. Und das finde ich einfach nur dämlich lustig. Entschuldigung.
Wenn ich an der Stelle doch was einwerfen darf zum Thema Demonstration in Frankreich. Die Diskussion hatte ich nämlich tatsächlich vor kurzem und da haben wir einfach festgestellt, dass wir Deutschen relativ witzlos sind, was das Thema Demonstration angeht. Weil bei uns in Deutschland werden Hausdurchsuchungen und Festnahmen durchgeführt unter vorgehaltener Waffe, wenn man sich an die Straße klebt. Und in Frankreich brennen halt Autos und Häuser.
Ja. Schrecklich, ja. Diese bösen Menschen, die da demonstrieren, indem sie sich auf die Straße kleben, aber nee, wir hätten lieber brennende Autos und Häuser, ne?
Das wäre auch ein Thema, worüber wir in den weltbewegenden News hätten reden können, aber dafür ist jetzt keine Zeit, denn wir reden über eine Zahl des Monats, die ich garantiert nicht wieder vergessen hatte, weil ich hatte sie diesmal tatsächlich vorm Podcast drin stehen. 49,9, was bedeutet die Zahl? In einem gewissen Maße ist es eine Lokalmeldung, denn die ENBW hat Anteil oder verkauft Anteile ihrer Netzinfrastrukturfirma, der Transnet BW. Unter anderem verkauft worden daran jetzt 24,45% an das Südwestkonsortium. Ein Konsortium bestehend aus verschiedenen Sparkassenverbünden, Banken und witzigerweise der evangelischen Landeskirche. Die unter Führung der SV Sparkassenversicherung jetzt 24,45% des ENBW-Stromnetzes sozusagen übernommen haben und dann eine langfristige Partnerschaft mit Hinblick auch auf Ausbau und Infrastrukturerhalt gelegt haben. Ja, warum ist das besonders interessant? Nun ja, wer das Thema Netzinfrastruktur kennt, wird wissen, dass eins der großen Probleme, was hier im Süden ist, nicht tatsächlich das Vorhandensein von Strom ist oder allgemein in Deutschland, sondern das Problem, dass wir durch Strom aus dem Norden eher schlecht in den Süden bekommen. Und darum ist das Thema Netzinfrastruktur in Zukunft sicherlich auch von besonderer Bedeutung.
Genau. Zur kurzen Erklärung, EnBW ist mit einer der größten Energieversorger Deutschlands und Monopol hat er nicht, aber ist sehr, sehr verbreitet eben in EnBW in Baden-Württemberg.
Ja, denn wofür steht EnBW? Energie Baden-Württemberg, glaube ich.
Ja, ich wollte es nur aufklären.
Ja, aber dann war es das heute auch schon wieder. Vielleicht noch eine kurze Info. Es kann sein, dass nicht unser nächster Podcast verspätet kommt, sondern die September-Folge ist die verspätet kommt.
Ah, okay, gut. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
Also der überübernächste Podcast.
Der überübernächste Podcast kommt später. Das heißt, wir erwähnen es wann anders nochmal,
um euch daran zu erinnern. Aber um es schon mal vorwegzugreifen, nicht, dass es bedeuten würde, wir würden uns irgendwie drücken oder so.
Ja, wir wissen bereits jetzt, dass es verspätet kommt, weil persönliche Gründe bei einzelnen Moderatoren, die tatsächlich mal eine höhere Bedeutung haben als der Podcast.
Anscheinend.
Na, Marc, es besteht die geringe Wahrscheinlichkeit,
okay, das schneiden wir raus.
Ja. Gut.
Muss nur im Schnitt dran denken.
Bitte auch daran, das andere rauszuschneiden.
Ich schneide die ganze Folge raus.
Du kannst die Teile drinnen.
Danach ist die Folge vorbei.
Du kannst den Teil drinnen darüber diskutieren, dass wir was rausschneiden, damit sich die Leute auf ewig wundern, was rausgeschnitten wird. Genau, und mit diesen Worten wollen wir uns dann auch wieder für heute verabschieden. Etwas chaotische Folge, würde ich an der Stelle mal tatsächlich sagen. Aber wir danken wie immer fürs Zuhören, hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß und gebt gerne eure Meinung zu den ganzen Themen ab, die wir heute besprochen haben. Ansonsten,
genau. Ciao.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bis bald.